und hatte dann fertig, habe ihn gefragt, ob ich nicht beim nächsten Heimspiel von Borussia Dortmund ja eine Unterschrift kriege von dem Abzug, von dem Bild, was genau gerade da hängt, in den Katakomben, wo die Busse immer stehen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Der Broadcast bei TVN. Mein Name ist Lukas Müller. Heute geht es um Fotos, die Millionen von Menschen in Zeitungen, aber auch im Internet sehen. Dafür habe ich heute den Barro hier. Der ist Bundesliga-Fotograf. Hey, und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Lukas. Ich freue mich auch, hier bei euch in eurem Podcast zu sein.
Bist du aufgeregt?
Nein. Ich kenne euch ja mittlerweile nach unserem Vorgespräch und alles sehr entspannt, sehr angenehm hier. Schönes Setup. Danke.
Thema Ronaldo, hast du schon mal getroffen und fotografiert? Ich habe ihn tatsächlich auch schon mal getroffen in Lissabon und ich glaube jetzt auch bei der EM 2024 war er auch in Deutschland.
Genau.
Wie war das für dich und wie kam es überhaupt dazu, Ronaldo zu fotografieren?
Ja, also er ist ja natürlich der bekannteste Fußballer und dadurch, dass er jetzt auch dann in dem Moment nach Deutschland gekommen ist, war es natürlich der Hype. Man will den fotografieren. Das hat dann beim ersten öffentlichen Training angefangen, dass ich ihn gesehen habe, wo dann auch massenweise Fans aufs Spielfeld gelaufen sind an dem Tag und dann das erste Spiel auf Schalke, wo man seine Aura wahrhaftig gespürt hat zum ersten Mal. Also ich habe sie dann wahrhaftig gespürt bei so einem Live-Spiel. Es ist Wahnsinn, wenn dann alle Augen im Stadion sich auf ihn fokussieren, selbst bei den Fotografen, die dann nur den Fokus auf ihn haben und das Spiel sozusagen vernachlässigen, weil dann Person Ronaldo da präsent ist.
Und hast du auch deine Arbeit so ein bisschen als Fotograf vernachlässigt und gesehen, boah, ich gucke ihn mir lieber live an, als statt durch meine Linse?
Das nicht. Also ich habe ihn eher durch die Linse beobachtet. Der Fokus liegt da schon dabei, die besten Momente einzufangen, weil man sieht die tickende Uhr, dann denkt man sich ja, dann ist er weg und dann hat man ihn nicht mehr vor der Linse und dann muss man wieder, weiß ich nicht, XY Jahre warten, bis man den wieder vor der Linse hat und genau.
Mhm. Und wie ist das? Stellst du dich da hin und erwartest, oh, für heute weiß ich, Ronaldo kommt raus und legst den Fokus auf ihn, um den zu fotografieren? Oder ist es tatsächlich erst so, ich gucke noch, wen ich noch so fotografieren kann und plötzlich kommt er?
Ja, schon. Also man geht schon in das Spiel und man sagt sich, ich hätte gerne die und die Pose oder ich hätte gerne das und das Bild. Am Ende ringt man mit anderen Fotografenkollegen, das ist dann immer eine Fotografentraube. Gibt es auch ein schönes Foto, was mal von mir gemacht wurde. Das habe ich auch durch irgendeinen Repost von einem anderen Fotografen gesehen. Und ein Bild von der Tribüne geschossen wurde, wo Ronaldo ein Glas Wasser trinkt. Und dann sind da gefühlt 40 Fotografen an der Seitenlinie kurz vor Anpfiff. Und ich stehe da und bin ganz unten in der Ecke und fotografiere den. Ja, es ist Wahnsinn. Man denkt, es dreht sich alles nur um die Person, alles andere ist unwichtig. Und ja, unglaublicher Mensch, ja.
Wie ist das? Dürft ihr nah ran oder habt ihr da auch irgendwie wie eine Absperrung? Da dürft ihr nicht rüber, wenn ihr da, wie gesagt, alle ringen müsst. Hm. Ich meine, ich habe das ab und zu schon mal gesehen, da geht es ja auch mal ziemlich heiß her zwischen euch Fotografen.
Ja, also im Prinzip geht es darum, wer als erstes da ist, steht auch ganz vorne. Klar, man kann sich irgendwo dazwischen mogeln ab und zu. Mogel ich mich so zwischen die Beine der Fotografen, wenn ich von unten fotografiere, weil alle vorne stehen. Aber ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, bei internationalen Spielen, wo es dann auch Mannschaftsfotos gemacht werden oder wo Hymnen gespielt werden, darf man in so einer Zone vor Anpfiff sich aufhalten, direkt vor der Trainerbank. Da wird man in einem gewissen Zeitraum dann auch dahin gelassen, weil vor Anpfiff sind die ganzen TV-Aufnahmen, die ganzen Interviews und so weiter, die dann da ablaufen. Da darf man sich dann nicht aufhalten, aber kurz vor Anpfiff wird man dann dahin begleitet von Ordnern und dann steht man sozusagen vor den Trainerbänken direkt an der Seitenlinie und macht die Aufnahmen dann aus nächster Nähe und danach begeben wir uns wieder auf unsere Fotoposition.
Mhm. Aber kommt es da mal auch zwischen Streitereien zwischen euch Fotografen oder läuft das wirklich harmonisch immer ab? Weil am Ende ist es ja so, jeder will das perfekte Foto machen.
Ja, also ich sag mal, zu 85% sind die Kollegen harmonisch. Ich habe dann doch mal im Ausland, wo Kollegen anfangen zu meckern oder auf ihrer Landessprache dann ja, dann mal einen verärgerten Spruch raushauen, weil man, weiß ich nicht, ja, sich in seiner Position aufhält oder weil er denkt, ja, wer bist du? Du bist hier eigentlich nie. Das ist ja mein Heimatstadion. Nimmst du mir gerade das beste Foto weg oder die beste Position? Denkt man sich auch, ja. Dann nehme ich das einfach mal so hin. Mhm. Ne?
Weißt du denn, jetzt sage ich mal, wenn du zu so einem Fußballspiel fährst, welche Person du jetzt unbedingt oder welche Situation du unbedingt fotografieren musst?
Ja, also es gibt schon Spiele, wo man sagt, okay, ich bin jetzt bei Manchester City, ich will jetzt einmal das Stadion auch mal aufnehmen oder ich will einfach mal auch besondere Spiele aufnehmen, die ich sonst nicht kriege. Aber im Grunde geht es darum, Emotionen einzufangen, coole Momente. Oftmals achte ich auch darauf, dass ich vielleicht nicht gerade das Spielgeschehen fotografiere, sondern einfach andere Spieler, die gerade nicht am Ball sind oder um einfach andere, ja, andere Momente einzufangen, als man es eigentlich irgendwo sieht. Um einfach auch mal die Sachen einzufangen, die andere Kollegen gerade nicht im Fokus haben, weil im Grunde geht es eigentlich immer nur darum, wo ist der Ball, passiert gerade ein Tor und ja, ich schaue immer rechts und links, was passiert gerade auf den anderen Positionen und auf den anderen Metern auf dem Spielfeld und genau.
Mhm. Wie schwierig ist das, sage ich mal so, weil so viele Fotografen da sind, sich von anderen ja hervorzuheben?
Ja, im Laufe der Zeit entwickelt sich so ein Gespür dafür, was machen die anderen, wo legen die ihren Fokus, da man halt auch immer sieht, welche Bilder werden rausgeschickt von den anderen Fotografen, was landet so in den Ordnern, wo sich die ganzen Agenturen und Medienhäuser bedienen. Und bei mir geht es primär um Schnelligkeit, schnell zu arbeiten, schnell zu bearbeiten. Also schnell zu arbeiten und bearbeiten, habe ich glaube ich gerade gesagt, genau. Die Bearbeitung spielt natürlich eine große Rolle, weil man muss beschriften, was passiert gerade auf dem Bild, wer ist da auf dem Bild und ja, man versucht sich immer einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen zu schaffen, indem man, weiß nicht, die Minute früher rausschickt, aber ja, da gibt es dann halt auch immer Verzögerungen in der Internetverbindung und ja, man versucht schon, das Beste rauszuholen, indem man irgendwo schaut, was macht der andere vielleicht nicht so gut, da kann ich mich irgendwo hervorheben, aber im Grunde geht es für mich darum, einfach die wichtigsten Momente und Emotionen rauszuhauen und nicht mehr so primär wie am Anfang meiner Karriere, sage ich mal, oder wo ich mit der Fotografie begonnen habe, da ging es eigentlich immer nur darum, Zweikämpfe und Jubel. Ja, Zweikämpfe und Jubel. Auch die alte Generation, sage ich mal, an Fotografen, da gibt es eine riesengroße Kluft zwischen alter Generation und großer Generation, ich sag mal so 20 bis 35 Jahre und dann 55 bis 70 Jahre. Dazwischen liegen 20 Jahre und ja, wir Jungen wurden zu Beginn nicht so gern gesehen in den Stadien, beziehungsweise da, wo ich angefangen habe. Das war dann immer so eine Atmosphäre, was wollt ihr hier? Ja, ihr nehmt schon unsere Arbeitsplätze weg und die Honorare sind sowieso so gering. Jetzt kommt ihr Jungen auch noch und wollt das Spielfeld neu aufrollen. Das erlauben wir nicht und dann wurden die Ellbogen rausgefahren sozusagen und geht zum Teil immer noch so, aber mittlerweile hat sich das ein bisschen beruhigt.
Ja. Mhm. Werden dann durch aber andere Fotografen vielleicht sogar abgeschreckt und man muss dann halt einfach sagen, ich bleib jetzt hier, ich mache das jetzt einfach oder wie war das bei dir?
Ja, was heißt abgeschreckt? Es ist schon ein nicht so schönes Gefühl, wenn du in einen Medienraum kommst, wo Fotografen sitzen und keiner redet mit dir. Es ist schon unangenehm, vor allem wenn du denkst, hey, ich bin ein Kollege von euch und die anderen Kollegen zeigen dir aber gar keine Aufmerksamkeit, weil sie denken, ja, was will der denn jetzt? Kann er überhaupt fotografieren? Für wen arbeitest du? Wie heißt du überhaupt? Und was hast du überhaupt vorzuweisen? Ist immer so ein Gefühl von, ich muss mich jetzt beweisen. Aber ja, irgendwann lernt man damit umzugehen und ja, das vergeht dann auch. Aber ich merke dann auch, wenn neue Fotografen dazukommen, dass da schon, ja, dass die sich nicht so wohlfühlen, weil jeder guckt einen dann auch so an, wer bist du gerade, aus welchem Loch kommst du jetzt gerade und was willst du hier und bist du jetzt regelmäßig hier und sehe ich dein Gesicht jetzt öfter und vielleicht muss ich vielleicht irgendwann mal mit dir reden und das sind dann halt immer so Sachen, wo ich dann einfach finde, es gibt Orte, das ist relativ angenehm mit Kollegen, aber es gibt Orte, das ist relativ unerträglich, weil ja, du hast ein Gefühl von, hey, was willst du hier? Du hast die Fotografie nicht erfunden, ich habe sie erfunden und deine Fotos sind sowieso scheiße und nur meine Fotos sind gut. Und warum sitzt du hier? Warum sitzt du in der Pole Position? Weil du weißt sowieso nicht, wie man den perfekten Moment aufnimmt. Und so kommt das halt immer rüber, wenn du irgendwie neu dabei bist. Und es ist zum Teil auch so, weil ja, wenn du deinen Kollegen nicht wertschätzt und dem keinen Respekt gegenüberbringst, dann kann man es ja nur so wahrnehmen. Und das ist leider der Alltag. Das ist ein hartes Business. Viele denken immer, ja, alles sehr cool, sehr kollegial, aber es ist es nicht.
Mhm. Ronaldo zu fotografieren. Wie war das am Ende wirklich für dich? Ich meine, wenn man auf deinem Instagram-Account auch mal geht, dann ist das auch oben mit angepinnt, dass du ihn fotografiert hast.
Ja.
Ist aber, bist du dann auch da nach Hause gegangen und hast erzählt deinen Freunden, guck mal, wen ich fotografiert habe, guck mal, wen ich hautnah getroffen habe?
Ja, ich sag mal, der einzige in meiner Kollektion ist noch Messi, der fehlt. Deswegen Ronaldo, den habe ich auch immer noch angepinnt gelassen. Das ist, glaube ich, das einzige Foto, was ich auch oben lassen werde, weil immer, ich kann auf jedes Profil gehen, jeder hatte Mbappé, jeder hatte, weiß ich nicht, Harry Kane von Bayern und so, aber Ronaldo hatte halt nicht jeder. Und das ist halt die Person schlechthin, egal wo du hingehst, Indonesien, Taiwan, keine Ahnung, die kennen alle Ronaldo, aber keiner kennt Konrad Leimer von Bayern zum Beispiel, also das würde ich jetzt nicht anpinnen, deswegen schon was Besonderes, vor allem ja, dann auch noch, ich sag mal in Anführungsstriche, so schöne Bilder gemacht zu haben. Ich habe auch eins bei mir im Wohnzimmer hängen. Ich habe insgesamt, glaube ich, 5 Bilder hängen bei mir im Wohnzimmer und das ist eins davon auch von Ronaldo.
Also alle die 5, die du selber gemacht hast.
Ja, ja. Also ich wollte so, so ein paar Bilder, die ich schön fand, einfach aufhängen. Dass man noch irgendwo seine Arbeit da ausgehängt hat. Ja.
Und zum Anzugeben, guck mal, wenn ich alles getroffen habe, um gute Bilder ich machen kann.
Genau.
Was ist auf den anderen 4 Bildern drauf?
Ein Jubelfoto von Leroy Sané, wo die gegen Arsenal gespielt haben. Da hatte ich eine schöne Seitenperspektive, wie am Jubeln war, obwohl die andere Mannschaft auf der anderen Ecke gejubelt hat, hat er alleine vor der Kurve gejubelt. Und ein Bild von Julian Brandt, wie er beim Aufwärmen im Bernabeu den Ball so mit dem Kopf jongliert und so nach oben schaut. Da waren noch so schöne Wasserperlen in der Luft und ja. Das war ein schönes Bild. Eins von Musiala, wo ja im deutschen Nationaltrikot am Jubeln ist. Und das andere ist von Mbappé.
Ah, cool.
Genau.
Aber du hast ja auch Mats Hummels schon fotografiert und auch persönlich dann richtig nah getroffen.
Richtig, genau. Das war ein besonderer Moment, wenn man dann plötzlich von einem Kollegen angesprochen wird, der sagt mir, ey, dein Foto hängt da riesengroß an der Wand. Und das war mir erstmal gar nicht bewusst. Und da habe ich gesagt, ehrlich? Dann sagt er, ja, ich saß neben dir bei dem Spiel und ich dachte, das wäre erstmal mein Foto, aber das war nicht so. Und Julian heißt der Kollege, Julian Mäuse, der hat dann gesagt, ja, ist dein Foto, ich habe das verglichen und das ist echt deins. Ich sage, ja, echt mega cool, danke dir. Und habe ich mir das angeschaut und das war wirklich so, ich habe es verglichen. Dann achtet man so auf Bilder, so Kleinigkeiten, wie ist die Handposition, ist das Trikot hier auch genauso verzogen, weil nur so kann man sich unterscheiden von dem Kollegen, der direkt daneben sitzt. Und ja, dann war es am Ende so, dass es wirklich meins war. Und dann habe ich, glaube, 3 Wochen später oder 2 Wochen später in Paris beim Champions-League-Spiel gegen Bayern Mats Hummels gesehen. Das stand direkt vor mir, hat für Amazon Prime was aufgenommen für die sozialen Kanäle und hatte dann fertig, habe ihn gefragt, ob ich nicht beim nächsten Heimspiel von Borussia Dortmund eine Unterschrift kriege von einem Abzug von dem Bild, was genau gerade da hängt, in den Katakomben, wo die Busse immer stehen. Das ist, glaube ich, 10 Meter hoch, das Bild, oder 6 Meter, weiß ich nicht genau, aber Wahnsinn. Und ja, dann war sein Manager daneben, der Marvin Docke, und der hat dann gesagt, klar, wir können das gerne koordinieren. Zum nächsten Spiel gegen Villarreal und dann habe ich die Abdrücke bestellt, beziehungsweise die Abzüge und ja, habe die mit dem Stadion getragen, so unter meinem Arm. Ich meine, die ganzen Fotografenkollegen haben mich dann so angeguckt nach Motto, was trägt der da mit sich? Weil normalerweise hast du nur deine 2 Taschen und ja, dann hat das geklappt. Erstmal dachte ich, das wird nichts, weil da stand so ein riesen Ü-Wagen vom WDR davor und dann dachte ich mir so, das ist jetzt nicht deren Ernst. Habe ich da geklopft, sage ich, ja, hier, ich brauche gleich den Platz hier. Dann sage ich, ja, weil gleich kommen die Busse, wir können hier sich so frei bewegen. Dann hat er erstmal Platz gemacht, hat gesagt, wenn die Busse kommen, muss ich wieder zurückfahren und ja, der Mats, der war dann so in der Produktion eingebunden, dass er sich nicht da frei bewegen konnte und dann habe ich gehofft, dass wir es nach dem Spiel klären oder umsetzen können. Dann hat es dann doch noch geklappt. Also als wirklich keiner mehr im Stadion war, alle waren raus.
Also wo du eigentlich schon die Hoffnung wirklich aufgegeben hast,
richtig,
war plötzlich doch noch der Moment da.
Genau, aber der Übergang stand trotzdem davor und wir mussten so seitlich mit 1,5 Meter Platz umsetzen. Ja.
Okay. Und wie war das für dich? Also erzählst du davon heute noch jedem, wenn jemand dich fragt, was waren, hattest du für besondere Momente?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Highlight, weil, ich sag mal, die meisten Bilder sind in irgendwelchen Zeitungen, verschwinden sie oder sind kurzzeitig nur aktuell für eine Woche, 2, 3, vielleicht auch noch im nächsten Jahr, wenn das Thema nochmal aufploppt. Aber so ein Bild im Stadion an so einer Wand, das hängt ja, weiß nicht, Jahre.
Lange, ja.
Ja, Jahrzehnte. Und da laufe ich immer vorbei, weil ich sehr oft im Dortmund bin. Und das ist schon was ganz Besonderes, ja.
Wie sieht so ein typischer Spieltag für dich aus? Also wie entscheidest du überhaupt, in welches Stadion du fährst?
Ja, es ist natürlich immer davon abhängig, welchen Auftraggeber man hat. Je nachdem, für wen man gerade arbeitet. Es gibt Kollegen, die arbeiten für Spielerberateragenturen. Es gibt Kollegen, die arbeiten für Fotoagenturen. Und ich bin auch für eine Fotoagentur zuständig, die sehr oft die Spiele vom BVB abdeckt, beziehungsweise fast alle Spiele. Und dadurch bin ich sehr oft in Dortmund anzutreffen. Ja, ich sag mal, so ein typischer Spieltag, wo samstags um 15.30 Uhr Anpfiff ist, beginnt bei mir so, dass ich ungefähr auf 12 Uhr im Stadion sein will. 12.30 Uhr spätestens, dass man diesen ganzen Verkehr umgeht, der dann entsteht, wenn die ganzen Leute ins Stadion pilgern. Und dann versuche ich, ja, entspannt ins Stadion reinzugehen, meine Fotoposition zu suchen, meine Akkreditierung abzuholen, mein Fotoleibchen. Das erhält man dann gegen Vorlage seines Presseausweises. Wenn man das mal vergisst, dann kann man auch seinen Autoschlüssel abgeben. Aber genau, und danach im Anschluss geht man in den Medienraum, bereitet man sich vor. Da gibt es dann die IPTC-Daten, die man vorbereitet, das heißt die ganzen Spieltagsdaten, Datum, wer spielt gegen wen, in welchem Stadion befindet man sich. Das trägt man alles ein, damit das für die Presse alles ersichtlich ist. Und genau, dann trägt man noch die Mannschaftskader ein. Ich sage, vom BVB habe ich die meistens, aber die Gegner, die habe ich dann meistens nicht aktuell. Da muss ich dann meistens die Kader vom letzten Jahr auffrischen, wenn ich die in der Saison noch nie fotografiert habe. Und ja, danach ist eigentlich nur noch Essen angesagt. Dann gibt es im Medienraum in Dortmund immer ein super Catering, gibt es noch warmes Essen, kaltes Buffet.
Eis gibt es da auch immer, oder?
Eis, genau, ja. Kuchen. Also man kann sich da den ganzen Tag eindecken mit Essen. Ja, und danach geht man meistens, ich sag mal so, auf 14 Uhr, 14.15 Uhr runter, weil dann die ersten Interviews beginnen, sei es mit Sebastian Kehl oder mit Niko Kovac, jetzt ein Blick auf Dortmund. Und das sind dann halt so die Momente, wo man sagt, diese beiden Personen kriege ich heute wahrscheinlich nicht mehr so nah fotografiert und da will man dann auch unten sein, bevor die kommen. Und genau, dann ist das Aufwärmen. Beim Aufwärmen ist eigentlich nicht so der Fokus auf die Spieler, weil die Bilder nicht so relevant sind. Es sei denn, ein Stammspieler wurde auf die Bank degradiert, dann versucht man den schon irgendwo abzulichten. Aber der Fokus liegt dann auf den Interviews und genau, dann beginnt das Spiel, dann hat man auch irgendwo seinen Workflow.
Mhm. Genau. Du hattest gesagt, so deine Position finden, also markieren in dem Sinne, das heißt, die sind irgendwie zugewiesen oder suchst du selber eine Position raus? Darfst du egal welche im Stadion nehmen?
Nein, also theoretisch ja, aber es gilt das Prinzip, der zuerst kommt, darf sich dann auch aussuchen, wo er sitzt. Und ja, deswegen schaue ich schon, dass ich relativ früh da bin, dass ich nicht irgendwie erst eineinhalb Stunden vor Anpfiff habe, wo die guten Plätze an den Eckfahnen reserviert sind. Ja, dann gibt es in jedem Stadion unterschiedliche Fotografenbereiche. Je nachdem, wo man gerade fotografiert, kriegt man die entweder vor der Saison oder dann in der Spielzeitsakkreditierungsmail. Wird dann gesagt, du darfst dich hinterm Tor bewegen, von Eckfahne bis zur 16er-Linie und auch auf der anderen Seite hinterm Tor. Einige Stadien erlauben auch das Fotografieren zwischen den 16er-Linien auf der Gegengerade, also von der Eckfahne bis zum 16er. Und das ist so meine Lieblingsposition. Dann habe ich alle vier Ecken abgedeckt bei dem Torjubel. Wenn ich hinter der Torbande sitze, ist immer eine Ecke verdeckt. Das heißt, durch das Netz fotografieren ist ein bisschen ungünstig für den Autofokus. Der macht dann nicht so mit. Und ja, das sichert einen dann immer so ab, wenn ich auf der Gegengerade sitze, egal wo die Spieler hinlaufen, ich habe dann immer mindestens ein paar gute Fotos dabei.
Du hast jetzt die Zone benannt, wo du dich bewegen darfst. Wird das kontrolliert oder bist du auch schon mal über die Zone rübergegangen, um halt ein besseres Foto zu machen?
Ich sag immer, da wo keiner meckert, da kann ich auch nicht weggeschickt werden. Also ich probiere schon ab und zu, ja, wenn da jetzt irgendwo keiner sitzt und ich denke mir so, hey, cool, da sitzt jetzt keiner, ich setze mich jetzt dahin, bis natürlich jemand meckert. Passiert schon mal. Aber meistens bleibe ich in der Regelzone und versuche schon dann einfach mich da zu bewegen, wo ich auch darf. Klar, meistens ist es so eng, da kann man auch mal einen Meter rüber sitzen, aber ja.
Mhm. Ja. Wir haben ja aktuell ein bisschen Winter, sag ich mal so, ist schon kalt und du sitzt ja auch relativ lange an einem Punkt, sag ich mal so. Wie deckst du dich ein oder seid ihr wirklich so alle so nebeneinander, dass ihr euch alle gegenseitig wärmt?
Nein, so nah sitzen wir nicht. Sehr oft sind dann doch noch unsere Laptops und einige haben auch noch so Laptop-Stative, Laptop-Tische und da hat man dann auch einen gewissen Abstand. Klar, ab und zu habe ich Kollegen, die direkt hinter mir sitzen, wo ich denen mit den Ellbogen auch ab und zu eine verpasse, wenn ich mich drehe. Aber im Grunde warm anziehen, was ganz wichtig ist, ist noch, dass man eine Powerbank dabei hat, beziehungsweise eine Ladestation, um seinen Laptop mit Strom versorgen zu können, weil ich habe das auch schon mal gehabt, wo ich bei minus 10 Grad in Hannover im Stadion fotografiert habe. Überall war Eis, du wolltest gar nicht aufstehen, weil du ausrutscht. Und ja, da brauchst du eine Steckdose für deinen Laptop, damit der Laptop nicht ausgeht bei den Temperaturen. Ansonsten kannst du nicht arbeiten. Das ist schon eine Sache, auf die man achten muss. Und genau.
Mhm. Dann gibt es immer Leibchen, die ihr drauf anhabt. Da steht immer Foto drauf. Was haben die genau zu bedeuten und wo sind die Unterschiede zum Beispiel zu anderen, die ja zum Beispiel weiße anhaben?
Mhm. Genau, ja. Zu Beginn war das für mich auch neu. Warum haben alle verschiedene Leibchen, also zu Beginn meiner Fotokarriere und ja, die weißen Leibchen gehören meistens den Clubfotografen, die für den Club tätig sind. Bei einigen steht auch SMF, das heißt, die machen meistens Social Media, die dürfen dann auch mit dem Handy aufnehmen, Videoaufnahmen machen und ja, die Leute, die mit grauen Leibchen fotografieren, die sind meistens für Agenturen da, also Fotoagenturen oder andere Auftraggeber und die nutzen dann diese Fotos, um die zu vermarkten. Es dürfen Leute mit weißen Leibchen nicht machen. Die dürfen die Bilder nicht vermarkten, auch nicht veräußern. Also die arbeiten dann nur im Auftrag der Vereine und das bleibt dann auch so.
Mhm. Du hast jetzt eben erwähnt, Laptop hast du mit dabei. Heißt, du machst ein Foto und ziehst das direkt auf dem Rechner oder wird das direkt automatisch übertragen?
Es gibt Kollegen, die arbeiten mit einer LAN-Verbindung. Also die schicken die Bilder direkt auf einen Server. Die verbinden dann die Kamera über LAN mit dem Internet und die Bilder gehen dann direkt raus. Die bearbeiten die auch nicht. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich muss die Bilder bearbeiten. Ich tagge mir die Bilder, die ich gut finde. Zum Beispiel bei einem Tor, da tagge ich mir 4, 5 Bilder und nehme dann die Speicherkarte raus, drücke die in den Laptop und ziehe mir nur die getaggten Bilder. Das heißt, ich muss dann nicht 500 Bilder durchgehen, sondern habe nur 10 Bilder, die bearbeite ich, schreibe drauf oder schreibe im Hintergrund natürlich in die IPTC-Daten, wer da gerade zu sehen ist, was passiert. Meistens schreibe ich dann bei einem Tor zum 1:0 durch Harry Kane. Wenn dann, weiß ich nicht, noch Musiala daneben steht, dann gebe ich zum Beispiel B42 ein. Da haben wir auch mal so Kürzel, die wir über ein Programm vorher reinschreiben, damit wir nicht so viel Schreibarbeit haben. Und dann erscheint er direkt, wenn ich B42 eingebe, Jamal Musiala. Und bei Harry Kane wäre das jetzt B9. Und genau.
Und da kann dann jeder andere, sag ich mal, sich die Bildrechte kaufen und das Bild dann verwenden.
Genau. Also es ist halt auch oft so, dass ich schon bereits Bilder von mir gesehen habe in der Halbzeit auf der Seite des FC Bayern, weil der Fotograf das Bild jetzt gerade nicht hatte. Und die haben auch natürlich Imago-Zugänge, wo die sich bedienen. Oder nach Abpfiff habe ich dann ein Jubelfoto von Manuel Neuer, was ich fotografiert habe, auf seiner Instagram-Seite gesehen. Oder von Mario Götze ein Foto bei ihm in der Bio. Oder auf seiner Instagram-Seite, wo ich dann sage, okay, das ist mein Foto, ich vergleiche das dann. Und dann sehe ich, okay, doch, das hat er sich von ihm Mario gezogen, was dann wahrscheinlich irgendwie die Agentur von ihm gemacht hat oder der Spielerberater. Aber das kommt auch schon mal vor. Und ja, auf diesen Plattformen bedient sich jeder. Also da kann ich der Kicker bedienen, die Bild-Zeitung, ARD, ZDF, Sky Sport, genau.
Wie ist das jetzt so, wenn Fußballspieler auf Instagram jetzt Bilder von dir verwenden? Verdienst du daran am Ende auch Geld? Sind die am Ende gekauft worden? Oder sind die am Ende einfach genommen und du sagst, ist eigentlich okay, weil das jetzt ein Fußballspieler ist?
Also es gibt Unterschiede, ob man Fußballern Bilder stellt oder ob die Fußballer Bilder von diesen genannten Plattformen beziehen. Wenn die Bilder beziehen, werden die wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise gekauft haben, entweder durch den Verein oder durch privat oder durch die Spielerberateragentur. In meinem Fall habe ich natürlich ab und zu Freunde auch, mit denen ich befreundet bin, die in der Bundesliga spielen, die ich dann kenne, wo ich sage, hey, ich habe die paar Bilder oder ein paar Moderatoren, die ich kenne, da mache ich natürlich gerne 1, 2 Bilder und schicke denen die umsonst. Aber so an sich verdient man jetzt kein Geld direkt. Also ich sag mal, wenn ein Bild über Imago gezogen wird und ich sehe es bei Manuel Neuer auf der Seite, da bin ich machtlos. Also dann ist das halt so. Es ist Zufall, es ist schön, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt bei diesem Spiel 5.000 Euro reingenommen, weil der so viel Geld verdient und der auch so eine große Reichweite hat. Und Das ist nicht der Fall. Aber ich kann mal vielleicht ein Beispiel geben von Lennart Kahl. Den hatte ich beim letzten Spiel Köln gegen Bayern in meiner Story. Der hat das dann gesehen und hat mir dann geschrieben, kannst du mir ein, zwei Bilder stellen? Das habe ich dann auch getan. Und da fließt jetzt nichts. Also ich fordere auch nichts, weil das ist dann wahrscheinlich auch eine einmalige Sache. Weil ich sehe auch, dass sehr viele, oder ich sehe durch die Reposts der Spieler, dass sehr viele Kollegen auch Bilder schicken und die markieren die dann auch oder die machen Reposts und so sieht man dann, dass die auch anderweitig Bilder kriegen. Deswegen, klar, man versucht irgendwo Reichweite zu generieren, aber Geld fließt eigentlich nicht.
Mhm, aber steht dann auf diesen Fotos dein Name oder irgendetwas oder musst du selber, wie du schon immer sagst, selber wirklich abgleichen, ist das am Ende überhaupt mein Bild?
Also bei der Sache mit Lennart Kahl habe ich dann gesehen, dass er dieses Foto, was ich ihm dann gestellt habe, auch in seinem Profilbild hatte und das fand ich dann nicht schön, muss ich sagen, zum Teil auch frech, weil ich kriege keinen Credit. Auf dem Profilfoto sieht man nicht, dass mein Name da ist und er hat halt auch nicht gefragt, kann ich das als Profilfoto nutzen. Klar, ich habe es ihm gestellt, aber mit der Bitte vorher, dass er mich markieren soll im Beitrag. Er hat keinen Beitrag gepostet. Ich habe ihm auch geschrieben, dass er es frech findet, dass ich dafür keine Bilder stelle. Hat er gesagt, ich poste noch was, da kam auch kein Post. Also es ist in dem Falle dann unangenehm oder es macht keinen Spaß für einen selbst. Und klar, ist ein Profifußballer, der eine große Reichweite hat, beim FC Bayern-Spiel hat, sein Profilbild, ich gemacht habe, aber ich habe davon nichts am Ende. Und das ist dann schon, will ich sagen, traurig, aber es macht dann auch einfach irgendwo keinen Spaß, wenn man keine Wertschätzung für seine Arbeit bekommt.
Mhm. Wie viele Fotos machst du ungefähr so pro Spieltag oder pro Spiel eher?
Variiert tatsächlich. Also am Anfang, wo ich angefangen habe zu fotografieren, dachte ich mir noch, ich muss alles aufnehmen. Habe dann irgendwo 2000 Bilder gehabt. Mittlerweile sind es knapp 3, also ich arbeite mit 3, 4 Kameras, mit 3 Kameras, aber dann sind es pro Kamera so 400 bis 500 Bilder. Bei einer, wo ich eine Festbrennweite drauf habe, die nutze ich ab und zu gar nicht. Ab und zu mache ich nur so 20, 30 Bilder mit der, aber so bei dem 400er, was ich hier habe, oder das 70, 200, womit ich auch immer arbeite, sind so die zwei Brennweiten, ohne die es gar nicht geht. Mit dem mache ich immer so um die, ich sag mal, grob gesagt 400 bis 800 Bilder, so irgendwie dazwischen.
Okay, und wir hatten ja jetzt, waren ja eben schon dabei, dass du ja am Ende die Bilder ja direkt schon mal ziehst und bearbeitest.
Genau.
Machst du das dann immer ganz schnell, skippst du dir dann durch und dann setzt du die 5 besten Bilder und die bearbeitest du? Oder wie gehst du denn da vor, weil das ja doch eine ganz schöne Menge immer noch ist?
Es ist eine Menge, ja. Also es ist, es fängt ja wie gesagt am Anfang an mit den Interviews. Das sind die ersten Bilder, die man so rausschickt. Vor den Interviews mache ich meistens noch ein, zwei Stadionbilder, wo ich dann oben im Medienraum noch ein paar Anpassungen machen kann. Und dann beginnt es mit den Trainerbildern. Da suche ich mir dann so 5, 6 raus. Die tagge ich. In der Kamera gibt es dann immer so ein Tag-Symbol. Und danach ist es halt einfach wirklich gucken, was ist gerade cool. Was sind Bilder, wo ich sage, hey, die sind emotional, die catchen irgendwo oder die sind wichtig, relevant. Und die ziehe ich mir und dann schnell bearbeiten. Mhm. So 3, 4 Minuten. Ich versuche nicht länger zu bearbeiten.
Okay. Hast du denn da ein Preset oder ist das am Ende wirklich alles manuell?
Ja, also das ist wie gesagt am Anfang die ersten Bilder, die ich bearbeite, dieses Preset nutze ich dann immer mit Copy and Paste und füge es dann immer ein.
Also hast du einmal so am Anfang dein Preset gebaut und danach geht es eigentlich relativ zügig, weil du es nur rüberlegen musst.
Ja, also dadurch, dass ich oft in Dortmund bin, habe ich ein Preset schon fertig. Was
für Dortmund? Ja,
ja, genau. Das heißt dann XY und Dortmund Preset haue ich jetzt einfach so raus. Ich weiß nicht, wie ich das beschriftet habe, aber genau, das Dortmund Preset nehme ich dann mit drauf und wie man es halt so kennt, du bist ja auch aus der Branche, bei jedem Spieltag ist eine andere Belichtung, es ist mal heller, mal dunkler, mal strahlt die Sonne komplett ein und da musst du halt immer ein paar Anpassungen machen, aber das ist dann minimal, weil es so stark variiert dann auch nicht, aber genau, das ist dann.
Das heißt, du kannst relativ zügig arbeiten mit der Bildbearbeitung.
Genau.
Welche Software nutzt du dafür?
Immer Lightroom. Also ich habe auch Kollegen, die tatsächlich nur mit Photoshop arbeiten. Da frage ich mich aber, wie geht das? Weil ich kenne nur Lightroom und ich finde das alles sehr kompakt, sehr angenehm, damit zu arbeiten. Gibt auch andere Kollegen, die arbeiten wirklich nur mit den Programmen, die deren MacBook liefert oder deren Windows Software.
Also die kostenlosen Varianten, die man eigentlich schon drauf findet.
Genau, die für mich eigentlich wirklich für Anfänger sind. Ich sage, wie könnt ihr mit sowas arbeiten, professionell? Aber hinterher kommt halt die Argumentation, ja, ist kostenlos, kostet mir nichts. Und da bin ich dann schon mal sprachlos, weil am Ende finde ich, ja, professionelle Bildverarbeitung, da braucht man auch professionelle Bilder. Und die kriegt man nur mit der besten Software, finde ich. Und da hat man so viel Variation. Ich springe dann sehr oft auch von Lightroom in Photoshop, wenn ich ein paar Sachen wegbearbeiten will. Das geht dann halt auch relativ schnell. Und das läuft dann immer sehr gut ineinander. Und ich kann mir eine Bearbeitung ohne Lightroom gar nicht vorstellen. Aber andere Kollegen, die sagen, hey, ich muss Geld sparen und spare mir die ja, Creative Cloud. Diese, weiß nicht, mittlerweile sind es 70 Euro oder 67 Euro, ich weiß es nicht mehr. Ja, jedem das seine.
Klar, ist genau. Teuer aufs Jahr gerechnet, wenn man das mal so hochrechnet.
Genau.
Jetzt hast du ganz viele Bilder gemacht. Ist es so, dass du die Bilder am Ende des Tages löscht oder bewahrst du alle auf?
Ah, es gibt Spiele, ich habe mir jetzt einfach mal was raus, Münster gegen Kaiserslautern, die landen nicht bei mir auf der Festplatte oder in meinem Archiv. Also ist zwar schön, dass ich da war, aber ja, gibt es andere Spiele, interessanter sind. Nationale Mannschaftsspiele, wenn Deutschland gegen Italien spielt oder wo ich Thomas Müllers letzte Spiele fotografiert habe in der Champions League oder sein letztes Spiel in Hoffenheim mit den Bayern. Also solche Spiele, klar, die haue ich mir auf die Festplatte und die RAW-Dateien, die bleiben. Und ja, auch jetzt das mit dem Mats Hummels Foto. Hätte ich da die RAW-Dateien nicht, hätte ich mir das nicht nochmal schön vernünftig bearbeiten können und nochmal abziehen können. Und ja, ich habe da schon zu Hause eine 10 Terabyte Festplatte. Das ist aber, glaube ich, auch schon fast voll. Und ich habe, glaube ich, von SanDisk mehrere 2 Terabyte Festplatten.
Krass.
Kann die, glaube ich, so aufeinander legen. Und ja, die mehren sich dann auch immer im Laufe der Zeit. Da kommen immer neue dazu.
Müssen ja ganz schön viele Fotos sein, weil Fotos sind ja nicht, sage ich mal, so riesig wie jetzt Videodateien. Videodateien, genau. Da sprechen wir aber von Gigabyte direkt.
Genau.
Bei Fotos sprechen wir schon von 100, 200, 300 Mbit.
Ja.
Je nachdem, ne?
Ja.
Ist es denn schon mal passiert, dass du vielleicht eine Speicherkarte formatiert hast und die Sachen noch nicht gespeichert hast oder sogar mal im Stadion stand und keine Speicherkarte dabei hattest?
Tatsächlich. Ja.
Ja?
Oder war, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine Speicherkarte war. Ich war auf jeden Fall bei der ersten Border League-Ausgabe. Da war der Lukas Menger leider vor Ort. Auch ein sehr bekannter Fotograf und der hat mir ausgeholfen, weil ich war vor Ort und hatte meine Akkus zu Hause noch im Strom drin und war ohne Akkus vor Ort, ja, also ohne Kameras, die funktionieren. Und dann habe ich nachgefragt, ob jemand einen Sony-Akku noch übrig hat. Der hat mir dann ausgeholfen, dass ich da arbeiten konnte.
Also das macht ihr unter euch Fotografen, helft ihr euch auch, obwohl ihr eigentlich auch Konkurrenten seid?
Ja, also es gibt auch Freunde in dieser Branche. Ich habe ja gesagt, das ist eine Ellbogengesellschaft, also es gibt auch eine Handvoll Leute, mit denen man sehr gut auskommt. Aber einige Kollegen, ja, mit denen spricht man halt einfach auch nicht, weil einfach man gemerkt hat im Laufe der Zeit, das Interesse ist nicht da von der anderen Seite. Und ja, es sind dann schon, wie gesagt, zwei Lager. Die Lager der offenen und kollegialen Kollegen und das Lager der Leute, die relativ zurückhaltend sind und für sich arbeiten und ja, ich sag mal, eingesessen sind, die dann einfach nur auch unter sich bleiben wollen und den anderen nicht, ja, jetzt nicht so den Kontakt gewähren.
Du hast erwähnt, du hast 3 Kameras. Warum hast du jetzt genau 3? Weil reicht doch eine und dann einfach so Objektiv wechseln.
Richtig. Objektiv wechseln ist aber relativ unangenehm, wenn dann Situationen sind, wo du einfach nur 5 Sekunden Zeit hast, den Jubel einzufangen, weil der Kollege dann schon, oder der Spieler dann vor dir steht und ja, dann hast du den perfekten Moment verpasst. Deswegen ist es am besten, wenn du mehrere Buddies hast, mit denen du dann auch relativ schnell dann wechseln kannst. Mir ist es schon mal passiert, dass mein 400er, gerade wo ich das neu hatte und ich das Gewicht so ein bisschen unterschätzt hatte, ja, wo ich das abgestellt habe, meistens lehne ich das dann so an die Bande und ja, dann habe ich das 70-200 gegriffen und laufe schnell zur Ecke, fotografiere und komme zurück und das 70-200 liegt so auf dem Boden. Ja, das hat natürlich auch einen stolzen Preis von 12.000 Euro und wenn du das dann auf dem Boden liegen siehst, dann wird es eigentlich einfach nur Heu. Ja, und da habe ich das so in die Hand genommen, habe so drin geschüttelt, ob da noch alles okay ist, aber
scheint ja alles heil gewesen zu sein.
Funktioniert noch, ist das robust gebaut, ja.
Okay, wie kann man sich das Ganze vorstellen, wenn du 3 Kameras hast? Hast du die dir einfach mit dem Band oben herum bei dir rumhängen und wechselst dann schnell, je nachdem Situation? Oder hast du eins auf dem Stativ, eins hast du in der Hand, das andere hast du mit einem Hängegurt um dich herum.
Es gibt Kollegen, die haben natürlich Hängegurte. Sony hat natürlich auch immer diese Hängegurte in deren Verpackung. Wenn du die Kameras auspackst, kannst du die dranhängen. Aber das zieht mir dann immer so in die Haut. Und das ist relativ unangenehm an den Schultern, finde ich. Also jeder hat irgendwo seinen eigenen Workflow, sein eigenes Wohlbefinden auch mit solchen Gurten. Aber ich bin da kein Freund von. Also ich lege immer ab und greife. Also
Das heißt, du hast vor dir das einfach liegen. Einer hast du einfach immer in der Hand.
Genau.
Und dann wechselst du schnell. Sind die dann immer alle angeschaltet?
Ja.
Durchgehend.
Es sei denn, du hast Akkuprobleme, wie ich das einmal hatte in London. Dann schaltest du die aus, damit du genug Akku hast fürs Spiel. Aber.
Okay, was für Probleme hattest du da genau?
Ich war einmal in London, in Wembley, beim Spiel Deutschland gegen England. Und bin dann am gleichen Tag angereist, hingeflogen. Bin dann irgendwann auf 1-2 Uhr angekommen. Im Hotelzimmer gewesen, wollte nochmal alles checken. Ich habe dann gemerkt, dass meine Kameras sehr wahrscheinlich während des Flugs an waren und die Akkus sich entladen haben, weil es war nichts zu sehen, die haben nicht reagiert. Und dann habe ich erstmal probiert mit einem Adapter, den ich da hatte, weil in England hat man ja keine normalen Steckdosen, wie wir das in Deutschland kennen, sondern man muss über den Adapter laden und da lädt das nicht so schnell wie in Deutschland. Und ja, dann bin ich mit 10% oder 12%, glaube ich, ins Stadion gefahren, habe im Stadion nochmal geladen und habe das ganze Spiel über mit, glaube ich, am Ende 25-30% fotografiert, auch nur mit einer Kamera, weil ich hatte nur einen Adapter und ja, habe dann immer geswitcht, also die Linsen geswitcht, weil ich nur einen Buddy dann dementsprechend nutzen konnte und ja, dann.
Hättest du ja aber auch den Akku switchen können, oder?
Ja, aber man schaut dann schon, dass man den irgendwo schont und nicht immer
rein, raus. Und dann
ich weiß ja nicht, wie viel Strom plötzlich rausfliegt, wenn du den irgendwo anders rein tust. Da musste ich ja dann, weiß ich, nochmal neu laden oder alles nochmal aktivieren in dem Buddy. Und ja, da war es tatsächlich so, dass ich immer was fotografiert habe, was ich gerade wichtig empfand und dann die Kamera ausgemacht habe. Und dann, ja, bin ich in der Halbzeit schnell nochmal in den Medienraum gegangen, nochmal ein bisschen geladen und wirklich mit der 90. Minute habe ich dann gesehen, dass meine Kamera ausgegangen ist und ich dann komplett am Ende war und nichts mehr fotografieren konnte. Also
krass, aber hast alle Momente eigentlich eingefangen, die du wolltest?
Das Wichtigste, ja. Also man muss dann irgendwo improvisieren. Not macht erfinderisch, sagt man ja. Und für mich war es dann so, ja, was mache ich jetzt? Bin ich umsonst hierhin geflogen oder mache ich das Beste jetzt noch aus der Situation? Und ja, ich habe es dann meines Erachtens gut gelöst. Ja.
Ist es so, dass jetzt die Kameras selbst dir aussuchen kannst, die du jetzt verwendest? Oder ist das von der Bundesliga oder irgendwie so vorgeschrieben, du musst jetzt zum Beispiel Sony oder Canon verwenden und du musst diese Optiken haben oder ist es deine eigene Entscheidung, wie du arbeitest?
Nein, also es ist natürlich so, dass du auf einer Fläche fotografierst von, ich glaube, ein Fußballfeld ist 100 Meter lang und man will ja gefühlt alles sehr gut ablichten und auch die Leute gut erreichen und so wenig wie möglich croppen in einem Bild, um noch die beste Qualität zu haben und mit einem 400er kommst du, sage ich mal, sehr gut bis hinter die Mittellinie der anderen Hälfte, wo du gerade sitzt. Und ja, ich kann sogar mit dem 400er Szenen im anderen Strafraum bei Eckbällen sehr gut fotografieren, mit einer sehr, sehr guten Qualität noch. Und ja, das kriegst du mit den 70-200 nicht hin. Also ich sehe auch sehr oft Kollegen, die nur einen 70-200er haben. Klar, ist das auch eine Budgetsache am Ende, weil so ein 400mm Objektiv kostet 12.000 Euro. Das musst du auch erstmal stemmen. Und so ein 70-200 Objektiv ist halt ein Teleobjektiv, was du mit dem Konverter nutzen kannst. Dann kommst du auch nochmal weiter, aber es ist dann doch nochmal ein Unterschied, wenn du ein 400er hast oder ein 70-200. Viele sind nur mit 70-200 unterwegs. Das ist ein Problem, weil du wirklich gefühlt nur 20 Meter weit fotografieren kannst. Alles andere ist von der Bildauflösung auch nicht mehr gut. Und ja, da bist du dementsprechend limitiert. Und als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ich will mich nicht limitieren. Klar hatte ich ein riesen Investment, aber wenn du eine gewisse Leidenschaft zu deinem Beruf hast oder zu deinem Hobby, was du zum Beruf gemacht hast, dann investierst du das gerne und dann pflegst du das auch, genau.
Ist es so, dass du als Fotograf selber die Technik kaufen musst? Ich meine, wir hier von TVN, da kauft die Firma das und wir nutzen das am Ende. Du bist am Ende freier Fotograf für eine Agentur, da musst du dein Equipment selber mitbringen.
Also wenn du mir einen Sponsor stellst, also wenn du mir einen Kontakt zu Sony stellst.
So, wollt ihr jetzt auch kein Angebot machen in dem Sinne?
Klar, Sony kann sagen, hey, werden wir uns selber Ambassador da, du kriegst hier 3 Objektive oder 2 Buddies, nehme ich das gerne an und verkaufe mein Equipment, aber Im Grunde zahlst du das alles selber. Ist freiberuflich, ja, kannst frei auswählen, was du gerade machst, wo du arbeitest, was du machst und keiner schreibt dir das vor. Klar, wenn du irgendwo für eine Tageszeitung arbeitest, die haben da irgendwo einen Schrank, wo du 120 bis 300 Objektiv hast, was ich auch schon mal erfahrungsgemäß mal hatte, wo ich für eine Tageszeitung fotografiert habe, die haben dann gesagt, ja, hast du ein Objektiv? Ja, das war halt cool. Und dann legst du es am Abend wieder zurück, aber ich muss mir das schon alles selber kaufen, genau.
Ja. Verdient man denn viel mit als Fotograf in der Bundesliga? Ich meine, hier liegen ja auch jetzt hier Bildausschnitte oder von Kicker, wo du auf der Titelseite bist. Was kriegt man denn dafür?
Eine sehr gute Frage. Ich als Externer würde auch denken, dass Bundesliga-Fotografen wahrscheinlich sehr reich werden, wenn sie auf der Titelseite
sind. Klar, kannst du ja ein Objektiv hier für 12.000 Euro kaufen.
Genau, also wenn man es so im Vergleich setzt, Foto und Kamera, muss ja ein Foto, wenn das gekauft wird, auch irgendwo 200 Euro wert sein. Ist es im seltensten Fall. Also ich sag mal hier, Kicker-Titelbild von bis, sage ich mal, 30 bis 100 Euro. Irgendwas dazwischen wird es wohl einbringen. Das teilst du dir meistens auch mit einer Agentur, je nachdem, was für eine Vereinbarung du hast.
Mehr nicht. Auf der Titelseite.
Ja, oder auf der Bild-Titelseite, da habe ich auch schon mal ein Foto gehabt. Das ist dann, ich sag mal, 50 bis 100 Euro wert. Das Problem ist, der Journalismus hat nicht mehr so die Verlags, wenn die Verlage
Zeitung die Druckzahlen.
Die Druckzahlen, genau, wie früher. Und die Abonnements gehen runter. Das heißt, die Einnahmen für die jeweiligen Zeitungshäuser sind geringer. Dementsprechend sind auch die Honorare gesunken. Und ja, dadurch, dass sehr viel auch online dazugekommen ist, muss man sich zum Teil auch mit Mikrobeträgen begnügen. Das ist ein ganz großes Problem, wie allgemein Fotografen bezahlt werden. Also von Sportfotografie an sich kannst du nicht leben. Auch wenn viele Kollegen auch immer sagen, ja, du musst nur Sport fotografieren und davon musst du leben und sonst darfst du hier nicht fotografieren. Klar, früher war es mal anders. Da hast du pro Bild 300, 400 Euro bekommen, wenn es veröffentlicht wurde. Ja, damals gab es auch keine Online-Seiten, die zigfach diese Bilder auch anders genutzt haben. Da gab es wirklich nur so, dein Bild war in Zeitung XY und dann war es das auch. Dann warst du sehr exklusiv. Zeiten haben sich geändert und musste ich zum Teil auch mit Mikrobeträgen unter 1 Euro begnügen, die dann irgendwo online gezahlt werden, was du einfach nicht beeinflussen kannst, weil es ist ein riesen Markt, eine riesen Plattform, wo sich ja, tausende Seiten bedienen. Ja, das kann man sich so vorstellen wie eine YouTube-Seite, wo du beispielsweise Sänger XY eingibst, dann siehst du 1000 Videos, kannst du dir die anschauen. Das gleiche ist bei den Fußballspielen, da gibst du das Spiel ein Bayern gegen Dortmund und dann sagst du Tor Harry Kane und da sehen halt alle Bilder von den ganzen Fotografen wie ein Pool, wie du es auf YouTube auch mal siehst, wenn du irgendwas Besonderes suchst. Und da bedient sich halt jeder und um da auch einfach noch weiter drin zu sein, klar, du kannst dich auflehnen, aber der Markt ist so groß, dann sagen einfach die Agenturen, wir möchten uns mit dir nicht beschäftigen. Das ist halt der Markt. Entweder du gibst dich damit ab oder du lässt es sein. Beziehungsweise wir kicken dich raus, weil wir haben keine Nerven, uns mit damit zu beschäftigen. Gibt es genug Leute, die nachziehen und Lust haben, in der Branche zu arbeiten. Sehr traurig. Ja, eine Entwicklung, die halt einfach nicht gut ist, weil die Honorare immer weiter sinken. Aber ja, das ist dann leider die Realität, dass man mit nicht so hohen Honoraren rechnet, wie es eigentlich sein sollte, weil man hat riesen große Investments im Equipment und ja, da würde man sich eigentlich wünschen, dass da auch faire Preise gezahlt werden, aber ich sag mal, feste Honorare von anderen Medienhäusern, die größten in Deutschland, ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber variieren auch zwischen 200 bis 400 pro Spiel und mehr springt auch nicht bei rum. Also jeder, der denkt, man geht da mit 1.000 Euro pro Spiel raus, der irrt sich.
Ich hätte es jetzt gedacht, ganz ehrlich. Wie ist es denn schon mal vorgekommen, dass du jetzt an einem Spieltag da warst und gar keinen Cent dabei verdient hast?
Ja, was heißt kein Cent? Also es kommt halt immer drauf an, was hast du für eine Vereinbarung mit deiner Agentur? Für wen arbeitest du? Gibt Fotografen, die sind schon bezahlt vor dem Spiel, bevor die überhaupt ein Bild verkauft haben. Und es gibt auch Leute, die freiberuflich arbeiten, die sind davon abhängig, dass die Jubelfotos haben, dass die gute Bilder haben, dass Bilder genutzt werden. Da war ich mal bei einem Champions-League-Spiel in Dortmund. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Gegen, glaube ich, KRC Genk. Es ging 7-1 aus. Und ich und mein Kollege saßen jeweils an beiden Ecken hinter jedem Tor. Und alle Jubel waren jeweils auf den anderen Seiten. Und wir haben nicht einen einzigen Jubel drauf. Und in der Halbzeit wollten wir eigentlich schon nach Hause gehen. Aber ja, haben es dann einfach doch durchgezogen, weil wir waren ja schon vor Ort. Vielleicht passiert da doch noch was. Aber ja, das Gefühl, glaube ich, weiß es nicht. 20 Euro eingenommen, um es jetzt mal einfach.
Krass. Wie macht man das denn mit den Reisekosten? Ich meine, du bist ja jetzt nicht, wohnst ja nicht im Stadion, das heißt, du musst von A nach B kommen. Bezahlt das deine Agentur dann am Ende auch oder sind das bei dir auch wieder Selbstkosten, die du tragen musst?
Genau, das trägt dann immer die Agentur auch. Klar, ich sag mal, ein Spiel ist besser, das andere ist ein bisschen schlechter, aber das kann man ja nicht beeinflussen. Das ist dann immer situationsabhängig. Was erfährt man gerade? Läuft es gut, läuft es nicht gut? Viele Bilder, die jetzt beispielsweise am ersten Spieltag richtig gut laufen, die laufen dann nochmal zur Rückrunde gut, wenn nochmal danach berichtet wird, wie war es denn am ersten Spieltag oder wie lief das Hinspiel?
Achso, da werden nochmal alte Fotos nochmal, sag ich mal, gekauft, damit man sie nochmal zeigen kann.
Richtig, genau. Mhm. Also man sagt immer, man kann so ein Spiel erst abschließen, wenn ein Jahr rum ist, weil dann sind die ganzen Rückblicke gelaufen, der Vorbericht für das Rückspiel ist gelaufen, die Nachberichte sind gelaufen und ja, ich sag mal, so eine Saison umfasst dann auch immer die Trikots, mit denen die Spieler oder die, mit denen die Spieler spielen. Ab der Sommerpause gibt es ja schon wieder neue Trikots. Also die alten Bilder sind dann nicht mehr so gefragt. Also eine Saison ist dann schon immer so das Maßstab, wo man sagt, okay, wie viel hat ein Spiel abgeworfen? Und dann guckt man, wie sind die Abrechnungen und das ist dann so immer so der Maßstab. Deswegen sagt man, fragen mich auch viele, ja, was hast du denn jetzt verdient? Dann sage ich, ey, ich kann es dir in einem Jahr aber erst beantworten, weil erst dann die finalen Abrechnungen durch sind.
Mhm.
Genau.
Und wenn du sagst, man kann eigentlich nicht von Sportfotografie leben, was machst du noch?
Ja, ich sag mal, der mediale Bereich ist sehr breit gefächert. Vor allem jetzt, wo wir alle Content konsumieren, habe ich mich auch darauf fokussiert, Content zu produzieren. Sei es im Corporate-Bereich oder ja, man kann auf Spielerberateragenturen zugehen. Die brauchen auch immer Content. Und ja, da schaut man, dass man dann, wenn man gerade nicht beim Fußball aktiv ist, ja, andere Aufträge umsetzt, um ja eine gute Balance zu haben und verschiedene Standbeine zu haben.
Ja. Mhm. Du hast ja auch schon erwähnt, dass du bei der Border League mit dabei warst. Gibt es da Unterschiede von der Border League zur Bundesliga oder Champions League? Von Vorgehen, von der Reaktion, von den Spielern?
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, die Bundesliga hat gewisse Verhaltensregeln für Fotografen. Also die schreiben vor, wo darfst du dich bewegen, mit dem darfst du sprechen, oder sprechen brauchst du jetzt als Fotograf in dem Sinne nicht, aber was passiert, wie sind die Abläufe, jedes Event hat andere Abläufe und bei der Border League ist es halt so, klar, gibt es auch deine Bereiche, wo du dich bewegen darfst, aber du bist da relativ flexibler, du kommst näher ran an die Spieler, du darfst da zum Teil auch aufs Spielfeld laufen, wenn die Ansprachen machen, das ist ja nochmal ein anderes Spielsystem als normaler Fußball, wie man es kennt und ja, es ist schon eine ganz andere Handhabe, sehr locker. Fotografen sind ja auch anders als in den Stadien. Du hast keine älteren Kollegen. Es sind meistens nur junge Leute, die dann auch einfach die Leute wie Kevin Prince Boateng sehen wollen, die sich dann freuen, wenn der Knossi rumläuft, Bax Kruse, Nala Djindawi und ja, es ist eine ganz andere Bubble, als wenn du im Stadion bist.
Und wie ist das für dich so bei der Border League, solche Menschen zu treffen, die du vielleicht nur aus dem Internet kennst?
Ja, ich bin ja jetzt mittlerweile 32. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der Streamer verfolgt oder selber vor Twitch sitzt und sich das anschaut. Aber man sieht schon, wenn man in der Border League rumläuft, wie dann die kleinen Kinder euphorisch werden, wenn dann Nada Djindawi rumläuft oder Knossi oder andere Influencer, die im Internet ja, eine große Reichweite haben, eine große Präsenz. Und das ist dann schon cool, ja, weil man dann auch merkt von außen, wie das ankommt, wenn man da präsent ist und fragen viele, wie ist es und ist das besonders und ja, es ist schon schön auch, um einfach mal hinter die Kulissen zu blicken und ja, exklusiv dabei zu sein, zu gucken, wie kommunizieren die, sind die so, wie die sich auch im Internet geben oder sind sie etwas lockerer oder arroganter oder wie auch immer.
Mhm. Wo liegt der größere Teil? Arroganter oder genauso wie im Internet?
Nee, also viele geben sich so, wie sie sind. Also
sind echt?
Ja, also ich sag mal, viele sind noch lockerer. Klar, vor der Kamera musst du aufpassen, was du sagst. Musst auch immer gucken, dass du Sympathien gewinnst. Aber ja, wenn du mal unfair behandelt wirst, dann versuchst du das jetzt nicht gerade unbedingt als gefundenes Fressen für die Medien da auf den Tisch zu legen. Also versucht schon jeder sein professionelles Gesicht zu zeigen, genau.
Wie sieht für dich ein perfektes Bild aus? Also was muss es mitbringen, damit du sagst, das Bild, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist perfekt?
Klar, als allererstes die technische Voraussetzung, es muss scharf sein. Danach schaue ich, ist es emotional, ja, catcht es, zeigt es die Emotionen, die ich auch gerne sehen will, wenn ich ein Bild anschaue. Meistens sind es Jubelbilder, wenn du irgendwie eine Jubeltraube hast und einer ist ganz oben und jubelt auf die anderen drauf oder ist hochgesprungen und den fängst du so richtig gut ein, das ist schon super, aber ja, an sich gibt es für mich jetzt keine Definition von dem perfekten Bild. Es muss einfach die Emotion haben, die man gerne sehen will in dem Foto. Allgemein, Emotionen sind für mich so das Wichtigste auf einem Foto. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Kulisse zu haben. Ich versuche schon, irgendwo was zu vermitteln.
Mhm. Genau. Wie war das für dich, beim BVB Trainingslager mit dabei zu sein? Also wie fühlt sich das an, gefragt zu werden? Oder weiß nicht, ob du gefragt hast oder die gefragt haben, ob du dabei sein darfst?
Ich war tatsächlich auch für die Agentur da, für die ich immer unterwegs bin, und ich war tatsächlich gefragt. Ich war der einzige Journalist, will ich sagen, weltweit eigentlich schon. Ich war weltweit der einzige Journalist, der BVB begleitet hat, der den BVB begleitet hat vor Ort. Aus Deutschland war kein anderer Fotograf da, und dementsprechend kommen dann andere Medienhäuser, die einen dann kontaktieren und sagen, hey, kannst du uns Bilder liefern? Und klar, dann schaut man auch, dass man da die Medienhäuser bedient, weil die Nachfrage halt da ist. Klar, dementsprechend kannst du auch noch deine Preise richten, weil wenn du Nein sagst, schauen die bei Imago und müssen dann wahrscheinlich, wenn die eine gewisse Masse nehmen, ein bisschen mehr zahlen als üblich. Aber es ist schon besonders gewesen. Vor allem in Marbella sind dann an dem Trainingszentrum auf einmal vier andere Mannschaften mit Slavia Prag, Bodo Glimt, FC Basel und Borussia Dortmund. Hast du auf einmal vier Champions-League-Teilnehmer. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob alle Champions League spielen, aber hast du sehr internationale Teams auf einmal auf einem Fleck, und ja, wann kriegt man das schon mal? Es ist schon sehr einzigartig.
Bist du am Ende auch Fußballfan? Also guckst du das auch privat oder ist das einfach rein beruflich?
Ja, also ich bin auch Fußballfan. Ich war früher Bayern-Fan. Ich sage früher, weil mittlerweile, seit man so nah dran ist am Geschehen, ist dieser Reiz so weg, dass man jeden anhimmelt. Ja, früher hat man alles intensiv am Fernseher verfolgt. Jetzt sitzt du nah dran und versuchst das Geschehen anderweitig zu verfolgen. Und ja, diese Fanperspektive, ja, erlischt, wenn man, ich sag mal, mittendrin ist.
Mhm. Als Fotograf hast du ja ein gutes Auge für Motive. Bist du auch ein guter Videograf?
Ja, Videograf tatsächlich. Ist es auch so, dass ich Events auch aufnehme als Videograf. Ich hatte bei meinen Anfängen, ich hatte Medienwissenschaften studiert und habe da im Pflichtpraktikum bei der Medienagentur, die für Sky damals Kurzclips gedreht hat, so Teaser-Videos, die vor den Spieltags, also in den Spieltagsberichten eingeblendet wurden. Da waren wir auch bei Pressekonferenzen in Dortmund, auch Schalke, und da habe ich so die ersten Kontakte mit Video gehabt, und hinterher und auch mittlerweile mache ich Videoproduktion bei privaten Veranstaltungen, zum Beispiel Hochzeiten. Das kommt dann schon mal vor, dass ich da mich intensiv mit Video auseinandersetzen muss. Deswegen, ich arbeite auch mit Premiere, und deswegen habe ich auch drei Kameras, weil ich irgendwo immer das gleiche Bild habe, beziehungsweise die gleiche Bildsprache, Bildqualität. Ich hatte eine A7 III, die habe ich mittlerweile abgegeben. Da habe ich gemerkt, dass zwischen der und der A7 IV deutliche Qualitätsunterschiede sind im Bild, und daher habe ich gesagt, ich brauche dreimal den gleichen Buddy, um ja, das gleiche Bild liefern zu können für meine Kunden. Und ja, in der Bundesliga laufe ich da mit drei A7 IVs rum, und ja.
Mhm. Hier sitzt du ja heute, weil unser Social Media Manager Dennis dich im Stadion angesprochen hast, aber du kanntest TVN wahrscheinlich schon vorher auf Instagram. Wie bist du da eigentlich drauf gestoßen?
Genau, also ich habe eure Social Media Kanäle, euren Social Media Kanal gesehen. Da habt ihr viel über die Berichterstattung gesprochen. Ich glaube, das erste, was ich gesehen hatte, war diese Kamera, die immer im Stadion in der Luft rumfliegt.
Die Spider-Cam.
Genau, das war der Beitrag, der dann so meine Aufmerksamkeit auf euren Kanal gerichtet hat, wo ich dann gesehen habe, wer spricht denn da überhaupt und was ist das für eine Firma, die dahinter steckt. Und danach war das eigentlich präsent bis heute. Sagen wir, seitdem ihr mir folgt und ich euch folge, ja, fällt einem das nochmal besonders auf, dass ihr gefühlt an jeder Ecke seid im Stadion. Und das ist dann schon, wenn ich sehe, was für ein Aufwand dahinter steckt, schon echt Wahnsinn.
Du selber betreibst ja auch einen Instagram-Account. Wie schwierig ist das am Ende auch für dich als Fotograf?
Ja, also ich mag das mittlerweile, mein Wissen weiterzuteilen. Am Anfang habe ich viel nur rein trocken meine Arbeit gepostet, also meine Bilder gepostet, ohne, ja, ich sag mal, irgendwie einen Mehrwert bieten zu können. Mittlerweile mache ich das und ich sehe, wie gut das ankommt, dass man sich da relativ schnell und gut eine Community aufbauen kann. Jetzt nicht primär in Deutschland, sondern international. Die Leute sind sehr interessiert daran, vor allem Hobbyfotografen. Wie arbeitet man professionell? Also wenn man keinen einer Seite hat, der einen sagt, hey, mit den Einstellungen arbeite ich oder bei Regen brauchst du das oder du brauchst diese Programme, dann ist es schon schwierig, irgendwo zurechtzukommen, um irgendwo einen guten professionellen Workflow sich anzugewöhnen, weil du findest nicht die Person, die sagt, hey, du brauchst wirklich das und das und gib dir was an die Hand. Und ich habe mittlerweile jetzt seit 2 Monaten versucht, das umzusetzen und sehe, es kommt sehr, sehr gut an. Vor allem bei Inhalten, wo man im Internet kaum irgendwas findet. Beispielsweise eine Hintertorkamera oder wie wasserdicht sind überhaupt meine Buddies, was sagen die Hersteller oder allgemein, mit welchen Einstellungen arbeite ich in der Nacht, bei Abendspielen, mit welchen Einstellungen arbeite ich tagsüber. Und das interessiert so die Leute. Und ich habe dann auch irgendwo gesehen in den Kommentaren, die Leute interagieren. Die Leute kommen aus Amerika, aus Südamerika, aus Asien und ja, die fragen dann auch immer, wie kommst du ins Stadion, wie wirst du akkreditiert, was musst du dich dafür für Voraussetzungen mitbringen und ja, das interessiert viele Leute, weil es ist halt auch irgendwo eine Branche, die nicht so nahbar ist. Ja, ich sage mal, in Deutschland gibt es, wenn ich mal jetzt hochrechne, grob 200 Fotografen und von 80 Millionen Einwohnern, dann finde man einen Sportfotografen, den du überhaupt kennst, wo du auch irgendwo direkten Kontakt hast, das ist schon schwierig. Wenn die dann sehen, da ist jemand, der teilt sein Wissen und das ist interessant in einer Branche, wo ich auch selber vielleicht fußballverrückt bin und ich möchte auch vielleicht irgendwann mal da Fuß fassen, um so nah an die Spieler zu kommen, nah an die Vereine, dann ist das schon hilfreich und ich versuche da immer mal wieder guten Content. Klar, am besten ist jeder Post richtig gut, aber ich sag mal, richtig gute Posts, die nehmen dann auch Zeit in Anspruch, wie du anfangs auch gefragt hast, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Ich sag mal, ein Post mit 3, 4, 5 Slides oder ich sag mal 10 Slides, je nachdem wie viele man postet, aber man muss da schon, ja, unter einer Stunde geht's nicht. Also ich sag mal 2, 3, zum Teil 4 Stunden investierst du schon, weil das muss ja auch irgendwo ästhetisch sein, professionell. Klar, man kann es hinschmeißen und sagen, hey, hier habt ihr Futter oder du sagst, hey, hier habt ihr richtig guten Content, der qualitativ auch hochwertig ist und ich glaube, solchen Seiten will man dann noch sehr gerne folgen und das ist irgendwo auch irgendwo mein Anspruch, jemandem guten Content an die Hand zu geben.
Genau. Wie machst du das denn bei Regen? Wie wasserdicht sind denn deine Bodies? Und ich meine, beim Fußball regnet es oft. Also wir kennen das aus dem Stadion. Eigentlich Aufbau, Abbau und während des Spiels ist oft Regen da.
Genau.
Hast du da dementsprechend Schutz oder sagst du, hier, meine Kameras können das ab?
Also die Hersteller Sony und Nikon und so weiter, die sagen mal, die Objektive und Kameras sind Spritzwasser geschützt, sind sie auch. Ich habe aber trotzdem immer einen Schutz drüber. Ich hatte jetzt beim Trainingslager im Abier, da hat es so heftig geregnet. Klar, es ist immer noch Spritzwasser, aber es war auch am Winden und ich konnte den Regenschirm irgendwann nicht mehr halten. Und diese Folie hat mich dann auch gestört, weil sie die ganze Zeit im Gesicht rumhängt. Und dann habe ich die abgemacht zum ersten Mal, wo ich einfach komplett einfach im Regen war. Und das geht. Man muss die einfach dann nur vernünftig trocknen. Klar, man kann sagen, die Öffnungen, die können dann irgendwo immer noch was reinlassen. Aber ich sage mal, das Objektiv kostet 12.000 Euro. Das sollte es aushalten. Und man lässt es ja nicht in der Pfütze oder man taucht es auch nicht unter Wasser. Von daher, ja, es ist nichts passiert. Und es ist auch zum Glück alles versichert. Stellt es ja nicht bewusst unter Wasser, sondern oder unter den Regen. Man schaut
man
schon.
Geht damit gut um.
Richtig, man schaut schon, dass es geschützt ist, aber es passiert eigentlich nichts. Also die Qualität ist mittlerweile so gut, dass da eigentlich so gut wie nichts passiert.
Wie bist du denn jetzt am Ende Fotograf geworden? War das schon immer so kindheitsmäßig, ich werde Fotograf oder ist das einfach mit der Zeit so gekommen?
Ist eine Sache, die sich entwickelt hat tatsächlich. Wie gesagt, ich habe studiert Medienwissenschaften, dadurch kamen die ersten Kontakte in die Branche und habe auch für die Tageszeitung damals geschrieben, die Lokalzeitung bei mir im Ort, ich komme aus Paderborn und ja, damals auch Interviews mit Trainern geführt, Bezirksliga, Landesliga, Kreisliga und habe da auch fotografiert, bin dann zu den Sportplätzen hingefahren, habe da für zum Teil 15, 20 Euro pro Bildergalerie Bilder gemacht und ja, es waren so die ersten Anfänge und dann durch mein Praktikum damals im Studium kam dann der Kontakt zum SC Paderborn, der in der zweiten Liga war. Und als sie dann aus der ersten Liga abgestiegen sind, haben wir uns dann mal zusammengesetzt, weil ich hatte da mal Kontakt gesucht. Hey, braucht ihr keinen Fotografen? Ich hätte Interesse, Bock mit euch zu arbeiten. Dann hatten wir eine Jahresvereinbarung für die zweite Liga nach dem Abstieg aus der ersten, wo die in der ersten Liga auch Bilder von Imago gezogen hatten. Das ist dann am Ende so gewesen, dass ich dann im Abstiegsjahr in der zweiten Bundesliga für die fotografiert habe. Und so kam das dann, dass ich dann immer mehr Kontakte geknüpft habe zu anderen Fotografen, die ja für Agenturen gearbeitet haben. Und als ich dann da raus war aus der Bubble als Clubfotograf, das ist dann nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie man fotografiert, weil man kommt nicht in den Spielertunnel. Als Clubfotograf kommst du in den Spielertunnel, teilweise sogar in die Kabinen. Du bist nah an den Spielern, du hast andere Zugänge. Ich sag mal, deine Akkreditierung als Clubfotograf hat andere Zugangsnummern, als wenn du freier Fotograf bist. Und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich durch die Kontakte, durch den Start als Clubfotograf mehrere Leute aus anderen Agenturen kennengelernt habe. Und dann, ja, habe ich dann irgendwann den Sprung in die Agenturwelt gewagt und seitdem bin ich drin.
Mhm. Kannst du von dir aus selber sagen, du hast alles richtig gemacht, das ist dein Traumjob?
Ja, also Traumjob, klar, also wenn ich jetzt zurückblicke, ist es für viele ein Traum, überhaupt so nah zu sein an den Fußballern, so nah am Medienbusiness. Viele träumen davon, in irgendeiner Agentur zu sein, die es erlaubt, zu solchen Spielen zu fahren und da arbeiten zu können. Klar, am Ende ist es irgendwo immer noch eine Frage des Geldverdienens. Die Sache hatten wir, Honorare, die sind im Moment im Keller. Es ist im Moment auch wirklich für niemanden zufriedenstellend, wie es läuft. Wie es am Ende hinausläuft, dass sich diese Situation ändert, kann man nicht sagen. Deswegen Traumjob ja, von der Vergütung her nein.
Ja. Was fühlst du oder was denkst du, wenn du dich so auf so einer Titelseite dein Foto siehst? Oder wie war das auch das erste Mal war für dich?
Ja, überragend. Also vor allem, wenn dann auch Kollegen das Foto zuschicken, kriegst du am nächsten Morgen eine WhatsApp. Sie sagen die ja hier dein Foto auf der Titelbildseite der Bild oder vom Kicker. Sagst du, ey, ich fahre gleich los, ich kaufe mir die Ausgabe. Deswegen habe ich auch einige zu Hause rumliegen. Mittlerweile gucke ich nicht mehr drauf, aber am Anfang bist du schon echt happy. Guckst dann immer am Rand, ob der Name wirklich auch drauf steht. Ups, na. Ab und zu steht wirklich nur der Agenturname drauf, aber das kannst du auch nicht beeinflussen. Also dann steht da Imago für die Seite, wo das Bild gezogen wurde, und dann der Agenturname. Eigentlich muss da der Fotografenname stehen. Aber da meckert die Agentur auch nicht, weil wenn du meckerst, wie gesagt, da stehen andere Startlöchern, dann sagen die ja, das ist eine Meckeragentur, die berücksichtigen wir nicht mehr. Und ja, dementsprechend ist das super. Wenn da mein Name noch draufsteht, ist das nochmal ein i-Tüppelchen, aber ja.
Mhm. Wen willst du unbedingt nochmal vor der Linse bekommen? Also so wie ich das ja vorhin rausgehört habe am Anfang, ist es eigentlich Messi, der noch fehlt?
Ja, es ist schon was Besonderes gewesen, wenn ich den auch noch fotografieren könnte. Mittlerweile habe ich mich abgefunden, dass ich sehr wahrscheinlich nicht mehr nach Miami fliegen werde und ihn fotografieren kann. Klar, kann noch passieren, aber ist jetzt auch keine Sache, wo ich sage, es ist ja traurig. Mittlerweile ist man so nah dran, man sieht, wie gesagt, kochen alle nur mit Wasser. Klar sind die medial nochmal irgendwo mehr im Fokus als man selbst, als Fotograf beispielsweise oder als Normalbürger. Aber es ist schon schön, ein gutes Portfolio zu haben. Und mittlerweile habe ich mir ja auch schon ein kleines oder großes Portfolio, je nachdem, wie man es subjektiv sieht, aufgebaut. Und das ist schon soweit sehr gut.
Definitiv. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, dass du Messi noch triffst. Und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, danke schön. Danke auch, dass ich hier sein durfte.
Falls es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Folge uns auf Instagram, YouTube, Spotify oder sonst wo. Kommentiere auch gerne, welche oder welchen Gast du das nächste Mal dabei haben willst. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann.